Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Sag Elsbeth, du bist ja ein Mensch, eine Frau, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich habe oft den Eindruck, es sprudelt doch aus dir heraus, du sagst alles, was du denkst. Kannst du wirklich immer alles sagen, was du denkst?
Oh mein Gott, sage ich da nur drauf. Da meine ich nicht dich mit dem Gott, gell?
Ah, okay. Ich erspare mir einen Kommentar dazu.
Ja, das ist ein, du sprichst mich in ganz meiner persönlichen Eigenart an, weil ich tatsächlich ein sogenannter offener Mensch bin, wie die Menschen sagen. Aber ich bin damit auch schon sehr eingefahren, lieber Benedikt. Ja, also ich habe gelernt von Kind auf, dass meine Offenheit auch nicht etwas ist, was überall besonders gut ankommt. Also ich musste eigentlich lernen, in meiner Entwicklung, ja, und auch mit den Menschen, die ich mir als Unterstützungen da gesucht habe, mehr darüber nachzudenken, ob das, was ich denke, auch gesagt werden soll, ob ich da nicht jemanden vor den Kopf stoße, ob möglicherweise Menschen das, was ich als authentisch empfinde und das Gefühl habe, das sehe ich 10 Meter gegen den Wind, das muss ja jeder sehen. Und wenn ich das dann ausspreche, dass das dann die anderen gar nicht hören wollen, dass sie das ärgert, dass sie das kränkt, weil darüber mag man nicht reden. Und das ist etwas, was ich schwer verstehe in diesem Leben, dass es so viele Dinge gibt, wo die Leute sagen, da will ich nicht drüber reden.
Also wenn ich an mich selber denke, ich würde auch sagen, ich bin ein Mensch, der gerne, ich formuliere es jetzt einmal so, gerne direkt sein würde.
Ja.
Und bin es auch. Ich kriege immer die Rückmeldung, du bist ja so direkt. Wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wie es dir geht, ist mir bewusst geworden, dass ich sehr viel Zeit aufwende, wenn ich in einer Situation bin, wo ich etwas vermitteln möchte, dass ich sehr viel Zeit aufwende, es zu rechtfertigen, warum ich das jetzt sage und zu erklären. Mhm. Also ich habe das Problem, dass ich nicht jetzt einfach einen Kommentar oder Bewertung oder ein Message einfach absetze. Das heißt, dass ich sage, also ich sehe das jetzt so und so und ich sehe, das ist vielleicht falsch oder das ist richtig. Und problematisch wird es ja vor allem dann, wenn man etwas nicht richtig findet oder falsch oder wenn das sogar mit indirekter oder direkter Kritik verbunden ist. Und da beginne ich dann sehr vorsichtig vorzubereiten. Ich checke und scanne. Gut, das ist vielleicht auch ein Talent, das ich habe im Umgang mit Menschen. Aber da ertappe ich mich schon dabei, dass ich dann sehr, sehr dosiert bin und immer reflektiere, was kann ich dem Menschen jetzt gerade sagen, was er gerade noch, mit dem er umgehen kann. Und wo stoße ich vielleicht ihn oder sie bewusst dann vor den Kopf? Was ich natürlich nicht ermessen kann, ist, und die Persönlichkeit ist die Persönlichkeit und man ist, wie man ist. Und dass man eigentlich schon alleine dadurch, wie man ist und sich gibt, ja auch schon eine Message abgibt und das auf andere Menschen eine Wirkung hat. Mhm. Aber also das Spannungsfeld ist das, natürlich sagen wir nie, was wir uns denken. Es hängt von der Situation ab und es hängt von den Menschen ab. Mit Menschen, mit denen man ganz eng ist also ich sage jetzt eine ewige, sehr intensive und intime Freundschaft, da fällt es leichter und da finde ich sogar einen Anspruch und wichtig. Aber ich muss auch sagen, ich habe das auch erst gelernt. Aber in professionellen Situationen im Umgang ist schon eine ganz klare Reflexion bei mir da, was kann ich sagen, wie kann ich es sagen. Und wenn ich etwas sage, dann ist es in dem Grund, ich muss das jetzt sagen, weil das jetzt notwendig ist.
Ja, ich glaube, dass wir da dieses Spannungsfeld noch ein wenig irgendwie aufdröseln müssen. Ich sage ein Beispiel von einer mir vertrauten Person, die sehr, sehr viel verstört auch, von den eigenen Kindern auch, die verstört, und aber immer von sich selber sagt, ja, ich bin heut a groder Michel. Und da ist mir schon klar geworden, Offenheit heißt nicht gerader Michel sein, alles, was im Bauch gerade da ist, ja, also so diese Bauchsprache, dass ich einfach sagen kann, was das für ein Trottel ist, einfach so ungefiltert hinaus dröseln kann, was mich gerade anzipft. Das ist nicht gemeint, das ist nicht die gute Offenheit. Ja? Ich halte Offenheit und offenen Dialog für einen sehr großen Wert. Ja? Aber das heißt nicht, alles rausschnalzen, weil einem gerade danach ist. Ja? Und das muss man, glaube ich, auf der einen Seite schon auch herausnehmen. Ja? Und auf der anderen Seite steht diese Friedhöflichkeit, ja? Wie man sagt, also um des Friedens willen die Dinge beschönigen, nicht deutlich auszusprechen, dieses überdiplomatische Verhalten, wo ich mir dann immer am Ende denke, wenn ich solche Menschen treffe, was jetzt? Ja. Sag jetzt, was du meinst, ich kenne mich nicht.
Oder sag, was du willst. Nein, sag du, was du willst. Ja? Also diese Spielchen natürlich. Ja?
Und in dieses Spannungsfeld muss man das hineinstellen und dann so den eigenen Weg finden. Also ich habe für mich gefunden, auch in Bezug zum Beispiel auch mein Partner mag auch, weil du den intimen Rahmen erwähnt hast, der mag auch im intimen Rahmen der Partnerschaft nicht meine Behauptungen. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ach, das sieht man ja sehr deutlich, dass das nicht echt ist, was der macht das ja nur, um den anderen dort oder dorthin zu kriegen oder Macht auszuüben oder ich sage von irgendeiner Politikerin oder einem Politiker, das ist ja ein schrecklicher Kriegstreiber, so locker vom Hocker sozusagen, Behauptungen auszusprechen, da habe ich immer das Gefühl, wie schön, wenn ich einen intimen Rahmen habe oder ich hätte ihn gern, wo mein Gegenüber dann weiß, ja, sie ist halt so offen und sie sagt halt alles so direkt, aber sie ist in der Lage, das differenziert zu sehen und würde nach außen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, nicht so sprechen.
Mhm.
Ja, aber irgendwie ist das vielleicht überhaupt blöd, auch im intimen Rahmen.
Mhm.
Das fällt mir schon oft sehr schwer. Ich würde da gerne mich einfach loslassen und einfach so auch zu sagen, was ich gerade denke, auch wenn es ungerecht ist, auch wenn es eine Behauptung ist, die keine Quellenangabe hat und so weiter.
Ich denke gerade nach über unterschiedliche Charaktere. Menschen sind verschieden.
Ja.
Wir gehören sicher beide eher zu den Menschen, die mehr outspoken sind, die die halt tatsächlich mitteilungsbedürftig,
extrovertiert,
die einfach diesen Dialog und das Mitteilen brauchen und vor allem durch das Reden, so wie wir in unserem Dialog, ja uns gegenseitig beflügeln und da eine Dynamik entsteht und wir das schätzen, das drückt ja das aus. Aber ich habe jetzt gerade an Menschen gedacht, wo man oft auch sagt, mir fallen ja gar nicht so die Bezeichnungen ein, aber eines jetzt zum Beispiel, der ist zum Beispiel oder die ist wie ein Topf oder ein Heferl, ja, und also dieses klassische Übergehen, das heißt, sagt eigentlich nie, was er oder sie sich denkt und ist total zurückgenommen und irgendwann wird es zu viel und dann explodiert es und dann kommen oft vielleicht Dinge heraus, die dann im klassischen Sinn, entweder ist es quasi aus Wut oder ein Wutanfall oder es kommen dann Sätze, die man bereut, zumindest sagen die Menschen das dann, und die man eigentlich vielleicht nicht gesagt hätte.
Genau. Ja.
Du stimmst dazu. Aber das bringt mich schon zu dieser Frage, was hat das Sagen, das sich mitteilen, eigentlich auch für eine Bedeutung? Weil wir leben ja einfach mit dem, dass wir uns mitteilen. Das ist ja ein Grundbedürfnis unseres Miteinanders, unseres Menschseins. Es ist schön, wenn man sich auch einmal anschweigen kann, ja. Aber grundsätzlich leben wir ja davon, von der Kommunikation, dieser wesentliche Basis. Ja. Und es sind zwei Ebenen. Es ist auf der anderen Seite, was ich mir denke und das dann, was ich von dem, was ich mir denke oder überlegt habe oder reflektiere oder was ich einfach mitteilen möchte, dann verbalisiere, dass es der andere versteht.
Ja, also für mich ist so das ist eine Charaktereigenschaft, dass man ein Mitteilungsbedürfnis hat.
Mhm.
Ja, und da ist halt jetzt die Frage, ich gehöre zu denen, die ein Mitteilungsbedürfnis hat und mich ärgern trotzdem Menschen, deren Mitteilungsbedürfnis unglaublich nervig ist für mich. Ja, also das Mitteilungsbedürfnis, das mir gerade in den letzten Tagen passiert, wo mir ein Mensch erzählt hat, als es ums Kreuzweg ging, um die Wirbelsäule, und dann habe ich erfahren in einem 10-minütigen Vortrag, was von Jänner bis heute alles passiert ist, welcher Therapeut, was der gesagt hat und das finde ich ein Mitteilungsbedürfnis, das mich langweilt. Ja, also das Mitteilungsbedürfnis sollte vielleicht doch den anderen, den Adressaten sozusagen ins Auge fassen. Ja? Weil Mitteilungsbedürfnis hat vielleicht verschiedene Quellen. So, ich muss alles, ich glaube, also ich bin so wichtig, ich muss alles allen erzählen, weil die interessiert das, was ich gestern gegessen habe und was ich heute esse. Schau was, das Mitteilungsbedürfnis findet ja, ich möchte fast sagen, eine kleine Perversion, wenn ich das so sagen darf, in den Social Medias.
Absolut, da wird es halt dann sogar noch visualisiert. Da,
ja, und wenn wir das essen, wen interessiert dich, was von mir aus dein bester Freund oder deine beste Freundin
gestern gegessen
hat? Also mich interessiert das auch nicht von meinen Liebsten.
Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein Effekt Social Media. Da würde ich jetzt gar nicht so drauf einsteigen, weil dieses Mitteilungsbedürfnis hat meiner Meinung schon noch andere Dimensionen. Ja?
Dann schau, wo ihr ist.
Ein Teil davon sein, ja, aber auch präsent sein, zu zeigen und so. Also es ist ein anderer Effekt.
Ich finde, das ist ja ein Ausdruck am Ende, ja. Jetzt werden wir wieder zurückgehen in die normale Welt.
Ja, es ist ein Zeigen.
Was erzähle ich, was zeige ich
genau,
von mir?
Genau. Wie du das vorher erzählt hast von diesen Gesprächen oder von diesen Berichten wegen der Rückenschmerzen, da kam mir in den Sinn, ich glaube, im Alltag reden wir sehr, sehr, sehr viel über Banalitäten. Also ich merke oft, es gibt ja diese Momente, wo man ein Gespräch hat mit jemandem und wo man einfach eine Tiefe spürt, weil es einen bewegt hat, weil man vielleicht über ein Problem gemeinsam gesprochen hat, sich auseinandergesetzt hat, wo man vielleicht bei dem Gespräch auch ein Aha-Erlebnis hatte, also etwas Neues gelernt hat oder vielleicht auch über sich. Ich bin ja auch überzeugt, dass indem man etwas verbalisiert, und man merkt ja schon der Unterschied zwischen Denken und dem Verbalisieren, weil man muss nach Wörtern suchen, man muss eine Sprache finden, die der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ja auch versteht, dass man braucht ein gemeinsames Vokabular, sonst funktioniert die Sprache nicht. Und das ist schon ein enormer Lernprozess, wenn ich etwas ausdrücke. Und ich meine, deswegen ist ja das in der Schule auch so wichtig, dass junge Menschen lernen, sich mitzuteilen, es auszusprechen, es auszudrücken, in Worte zu fassen. Und dieses Wortefassen hat einen Denkprozess, der passieren muss und der sich unterscheidet, einfach nur darüber nachzudenken. Weil das Nachdenken ist natürlich weniger greifbar und ist auch ganz dynamisch. Aber in dem Moment, wo ich einen Satz sage, wo ich etwas beschreibe, wo ich etwas ausdrücke, wo ich mich mitteile, und natürlich die Fortsetzung ist dann die Verschriftlichung, die noch einmal eine weitere Kategorie ist. Aber wir lernen doch von Anfang an und in der Schule dann professionalisiert, uns mitzuteilen, uns auszudrücken.
Ja, für mich kommt da noch ein anderer Strang dazu, vielleicht sogar ein anderes Thema, aber es gehört für mich dazu, nämlich, was genau will ich mitteilen, worüber möchte ich reden, wie tief denke ich selber und was möchte ich dann auch mit anderen austauschen? Weil, was man so gemeinhin Smalltalk nennt, ja, was du ja jetzt auch gesagt hast, dass wir über Banalitäten reden, also das mag ich überhaupt nicht mehr zum Beispiel. Ich setze mich von dem ab, ich gehe auch nirgends mehr hin, wo ich genau weiß, da wird Smalltalk gemacht, da wird über irgendwas geredet und welches neue Kaffeegeschirr und was es dort zu kaufen gibt und wo man das kriegt, das interessiert mich nicht mehr. Also ist meine Wesensart, ja, das ist jetzt meine, das muss nicht für andere sein, aber meine Wesensart ist schon die, dass mich auch andere Menschen nur interessieren in erster Linie in ihrer Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, in ihrem, und ich finde das auch eine positive Eigenschaft von Offenheit, dass man als offener Mensch in der Lage ist, auch heiße Eisen anzusprechen, weil man halt die Fähigkeit zum sich öffnen hat. Ja? Und ich muss das schon sowohl zum Beispiel am Elternsprechtag, wenn Eltern zu mir gekommen sind, als auch im Freundeskreis oder als auch bei Begegnungen in der Eisenbahn, wenn ich in Zug fahre, denke ich mir oft, wie kann das sein? Nach zwei Sätzen sind wir oft aufgrund meiner Frage oder meiner Bemerkung, meiner Offenheit, sind wir in einem spannenden, tiefen Thema. Und dann kann es sein, dass ich in einer Viertelstunde, so wie es mir vorgestern passiert ist, mit einem Paar auf einmal intensiv spreche über die Kommunikation in der Paarbeziehung. Mhm. Das mitten, ja, so eine Tür- und Angelbegegnung. Mhm. Ich liebe Tür- und Angelbegegnungen. Ohne Anspruch, dass man sich dann die Adressen austauscht, und das tue ich alles gar nicht. Aber ich liebe die Tiefe. Und ich mag nicht über irgendwas essen, außer man hat ein Problem. Ja. Aber ich habe gern die Tiefe.
Ich versuche provokativ zu sein, also auch mir selber gegenüber, also wirklich eigenkritisch. Und ich frage mich manchmal, also das ist jetzt in der Reflexion, natürlich passiert es dann nicht. Aber wenn man outspoken ist, dann ist man in Situationen, wo quasi Stille herrschen würde, weil sich Menschen nichts zu sagen haben. Ich meine da jetzt gar nicht so sehr den Alltag oder schon auch, aber zum Beispiel auch im beruflichen Bereich.
Berufliche Situation.
Ein professionelles Begegnen. Man sagt ja, da ist ja der Smalltalk dann oft so das Warm-up als Höflichkeit verstanden und so weiter. Und wie du das Beispiel da jetzt in der Bahn beschrieben hast, habe ich mir gedacht, ja, ich wäre dann auch so. Man wirft mir aber oft vor, dass ich zu viel rede. Dass ich das Gespräch, gut, ich bin Moderator, da versuche ich ja mich zurückzunehmen ganz bewusst und lege auch auf das Wert. Aber sonst sagt man mir schon, ich rede zu viel. Und obwohl man das gleichzeitig auch wieder schätzt, weil natürlich dadurch auch ein Gespräch am Laufen gehalten wird. Und kritisch frage ich mich, wo war dann bei solchen besonderen Gesprächen, wo man sich austauscht, der Anteil in dem, was ich gesagt habe? Und das, was ich gesagt habe, ist ja meistens etwas, was ich eh schon gekannt habe. Also manchmal ist ja auch eine Belohnung, man ist so gut, weil man das jetzt dabei trägt und sich mitteilt und man packt aus und man weiß es ja und freut sich dann, wenn die anderen Menschen darauf reagieren und das aufgreifen. Aber ich frage mich, und das meine ich mit der Provokation ganz selbstkritisch, wo sind dann oft auch die Punkte oder die Balance zwischen Sprechen und Hören? Und ich denke, dir wird es vielleicht oft ähnlich gehen, dass man sehr schnell, weil man quasi fast automatisch die Gesprächsführung bekommt, dann natürlich auch in der Gefahr ist, das zu sehr zu bestimmen.
Ja, wieder sind wir im wie immer sind wir wieder so im Wertequadrat. Ja. Wenn man viel reden kann, ist das ja durchaus auch eine Gabe. Ja. Wenn man zu belehrend ist, ist es natürlich wieder nicht so angenehm.
Ist die Frage, ob man belehrend ist.
Naja, so rüberkommt.
Ja, das meine ich, so rüberkommt. Weil ja. Jemand, der viel redet, dem wird ja oft auch unterstellt, dass er dann belehrend ist.
Ja, ich unterstelle das auch oft anderen und sage, ja, du erklärst mir die Welt, danke, hätte ich schon gewusst. Also man mag es nicht so gern, aber auch wieder eine persönliche Erzählung. Natürlich habe ich immer Lehrerfortbildungen gemacht, weil ich ja eine gute, im professionellen Sinn, Lehrerin auch immer sein wollte und immer dazulernen wollte. Aber ein Grund, warum ich sehr gesucht habe nach Methoden, die Schülerinnen und Schüler zur Selbsttätigkeit animieren, war natürlich der, dass ich selbst zu viel geredet habe. Ich habe mich an einem Thema begeistert und ich sehe mich selber noch an mir selber Freude haben, wie ich während meiner Rede ein Tafelbild entwickle, wo ich mir denke, wow, da habe ich aber schön alles strukturiert und zusammengefasst und schön. Und meine Schülerinnen sind drinnen gesessen und haben halt entweder es ein bisschen genossen, was die Cosme heute für eine Show macht, ja, so kann man es auch sagen, oder was anderes gemacht oder sich gelangweilt. Also das war auch ein Schutz vor mir selbst, dass ich mehr und mehr schon vor Jahrzehnten eigentlich, kann man sagen, wo der Frontalunterricht noch überall üblich war, habe ich einfach Methoden gesucht, mir zu Hause Fragen ausgearbeitet, die ich den Schülerinnen gestellt habe und wo ich sie gebeten habe, zu zweit oder zu dritt daran zu arbeiten und immer wieder neue Methoden halt entwickelt, um mich selbst davor, also herauszunehmen aus dem, weil ich sehr weiß, wie es ist. Ich begeistere mich. Ja. Ich kann jetzt spontan, ob zum Faust oder zu der entarteten Kunst oder zur Romantik oder ist ja wurscht. Ich kann sofort, wenn du das möchtest, du magst das eh nicht, kann ich dir ein Mindestwert...
Kannst du sagen, dass ich das nicht möchte?
Kann ich dir eine halbe Stunde einen Vortrag halten, ja? Weil ich beseelt war von... Und ich rede auch von den Dingen, von denen ich beseelt bin. Da kann ich oft nicht innehalten.
Aber schau, da sprichst du ja genau das an. Ja, weil in unseren Köpfen passiert dann das. Wir haben es entweder gelernt, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir sind euphorisch davon ergriffen und wollen das jetzt mitteilen.
Ja.
Und die Welt muss das ja wissen oder zumindest die Klasse oder die Gruppe an Menschen, die mich jetzt umgibt. Dieses Mitteilungsbedürfnis und man meint ja, man hat diese Euphorie, weil einen etwas beschäftigt, weil einen etwas angesprochen hat, weil etwas abgeholt hat, weil da drinnen Fragen stecken, mit denen sich ja jeder auseinandersetzt und auch auseinandersetzen muss.
Ja.
Und das ist jetzt meine Mission, das in Gang zu setzen. Und dann machst du das. Und sehr oft hast du dann wohlwollende, anerkennende Reaktionen, die dir natürlich eine positive Rückmeldung geben, weil sie ja merken, du bist da in der Euphorie und das ist dir wichtig, ob sie es verstehen oder nicht. Aber es gibt natürlich auch genügend Situationen, wo du einfach merkst, dass der Funke springt so ganz und gar nicht über,
ja.
Weil... Und wir haben ja dann auch dann gleich wieder Erklärung dafür. Ja, der hat jetzt keine Antenne dafür. Es ist jetzt nicht sein oder ihr Thema.
Ja, wenn seinem
und
Hirn
ist gar nicht so bereit und ja. Passiert ganz was anderes. Und es kommt gar nicht an.
Genau das ist. Und es ist natürlich speziell dann in lehrenden Situationen, ja, zum Beispiel in meinem Fall auch in der Schule oder bei der Lehrerfortbildung. Darum sage ich den Satz so oft, oder schauen Sie mich dann immer an, der charismatischste, enthusiastischste Vortrag garantiert nicht, dass die ZuhörerInnen, die SchülerInnen dabei etwas lernen oder damit etwas machen.
Mhm.
Ja. Das kann sein. Natürlich fördert ein begeisternder Vortrag, fördert mehr, dass sich wer was merkt, wie ein fades Herunterlesen aus einem Buch auf der Uni zum Beispiel. Das ist eh klar. Aber trotzdem bleibt auch stehen, dass auch die Begeisterung des Redenden nicht garantiert, dass das den anderen angenehm ist und schon gar nicht in normalen Gesprächssituationen gleicher und dergleichen. Da, also ich habe da einen ständigen Lernprozess gegen, wie es mal in therapeutischer Situation damals hieß, gegen meinen missionarischen Eifer. Weil das ist der Hintergrund, finde ich, hinter der Idealistin oder dem Idealisten, dass er dann ja gleichzeitig das starke Bedürfnis hat, seine Ideale zu teilen, weiterzugeben. Er will ja die Welt besser machen. Und das ist für mich so ein schwieriger Lernprozess von Beginn an und bis heute, wo ich schon viel lernen musste, auch weil ich die passenden Kinder dazu habe, die eben nicht sich von mir meine Idealen emissionieren lassen. Also ist auch schmerzigen Lernprozess, das loszulassen. Danke, dass ich meine Ideale habe. Danke, dass ich mit meinem Leben zurechtkomme, dass ich weiß, was mich trägt. Aber lass mich lernen, dass das nicht alle anderen auch müssen.
Ich denke, diese Sternstunden, die wir manchmal hin und wieder erleben, wenn man jemandem zuhört, also sei es beim Vortrag oder eben zum Beispiel in der Schule, die Sternstunden haben ja auch was Punktuelles. Die können ja auch nicht immer und jederzeit passieren. Und nicht jedes Gespräch, nicht jeder Unterricht kann so eine Sternstunde sein. Manchmal ist das einfach der Status quo und es rennt halt so ab. Ich denke, es hat eine besondere Dynamik, wenn es eben auch die Sternstunden natürlich gibt. Und ich frage mich, was macht Sternstunden aus? Und du hast es schon auch angesprochen und ich möchte es einfach auch unterstützen. Für mich ist es schon das Persönliche, auch das Entscheidende. Schön ist es, wenn ich jemandem zuhöre und seinen Gedanken folge und seinen Gedankengängen auch in mir etwas auslösen, weil er mich mitnimmt oder sie mich mitnimmt und ich dadurch erstens die Chance habe, auch mitzugehen. Aber das braucht natürlich auch totales Einfühlungsvermögen von dem Gesprächspartner oder von dem Vortragenden. Und ich beobachte dann oft, wie das fällt natürlich manchen Menschen einfach total schwer, weil es unglaublich voraussetzt. Und ich merke oft, sehr oft leider, dass Menschen gar nicht gut in der Lage sind oder ein Talent dafür haben, auch wenn sie eine unglaubliche fachliche Expertise haben, das entsprechend rüberzubringen.
Genau.
Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule nimmt, wo man das auch versucht zu lernen, da kam mir sofort so in den Kopf, in den Sinn, okay, ein junger Mensch hat ja noch gar nicht oft die Erfahrung, ist vielleicht einmal so konzentriert, wenn er ein Referat hält oder sie, sich überhaupt einmal inhaltlich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, was man überhaupt mitteilen möchte. Und LehrerInnen gehen halt auch unterschiedlich damit um. Und oft habe ich erlebt, dass dann die zusätzlichen Rahmenbedingungen noch viel mehr bewertet werden als das, was eigentlich mitgeteilt wird. Zum Beispiel, weil, wow, das war eine sensationelle, tolle PowerPoint-Präsentation.
Genau.
Weil die war so toll animiert. Natürlich, die Visualisierung auch noch einen Effekt, weil man was anderes erlebt.
Aber man soll inhaltlich ja was mitkriegen.
Ja, aber also ich denke zum Beispiel auch an Vorträgen, wo jemand da eine tolle PowerPoint-Präsentation vielleicht einfach nur Bilder gebracht hat, die überrascht haben, die geschmunzelt haben, die nicht nur illustriert haben, sondern die eine Message gehabt haben. Also die Methoden sind ja ganz unterschiedlich, wo Menschen versuchen, sich mitzuteilen.
Ja, und ich habe da in meinem Leben viel auch lernen dürfen, auch von der anderen Seite. Denn die Menschen wie du und ich, die eher extrovertiert sind, die in der Lage auch sind, tolle Vorträge zu halten. Und
ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, einen tollen Vortrag zu halten.
Das glaube ich auch. Also ich weiß es auch, weil ich werde immer wieder engagiert, von Lehrerinnen und Lehrern, also Direktorinnen engagieren mich, weil sie sagen, ja, wenn die Cosmeier den Vortrag hält, dann passen sie auf. So ist mein, Was aber noch nicht heißt, dass das dann auch wirklich ankommt. Ja, weil, was ich sagen wollte, wenn jemand begabt ist und so, gute Vorträge zu halten, wie gesagt, das heißt noch nicht, dass es dann auch, dass drüben mehr ankommt als dieser Mensch, der da eine schöne Präsentation macht und lustig ist und dazwischen kabarettartig Witze macht und so. Und da geht oft manches unter, weil so viel gesagt wird. Ja? Ich erzähle dir jetzt ein Beispiel. Ich hatte den kreativen Kurs in der Verantwortung bei der Begabtenförderung für 17-Jährige und habe dann als zweiten einen Kunsterzieher gehabt, auch aus einer Schule, der hat überhaupt nichts geredet. Ja, habe mich immer gedacht, wie macht diese Person den Unterricht? Auch wenn er mit mir vorbereitet hat, konnte ich nie wirklich das ausreden, dass ich dachte, so, jetzt haben wir ein gemeinsames Programm. Also ein sehr introvertierter, aber großartiger Künstler, denkender Mensch, alles, aber halt sehr schweigsam. Gut, dann kam es zum, ja, das haben wir die Sommerakademie gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles gemacht. Ja, ich habe es alles gemanagt und so unseren Kurs. Und dann kam es zum Feedback. Und dann sagten diese jungen Menschen in ihren Feedbacks, ja, ja, die Frau Kossmeier, das war so wie die Mutter des Kurses, die hat uns alles gesagt und das war wunderbar. Aber der Herr Professor sowieso hat einen Satz gesagt und mit dem konnte ich dann 3 Tage lang weiterarbeiten. Das waren für mich ganz einschneidende Lernprozesse. Wo introvertierte Menschen aus ihrer Tiefe heraus, aus ihrer schweigsamen Tiefe heraus, dann das herauslassen offenbar, was dann das wirklich Wesentliche ist. Und wir, oder sagen wir ich, brauche dafür, so wie auch jetzt im Moment, brauche dafür 50 Sätze. Weißt du, ich habe gelernt, introvertierte Menschen zu bewundern und zu schätzen, obwohl ich gleichzeitig weiß, dass auch die Art des Menschen, der Schwung in eine Sache bringen kann, weil er sich ausdrücken kann, weil er spricht, weil er auch unter Anführungszeichen nicht im negativen Sinn Theater macht, ja, weil ich bin halt präsent, wenn ich irgendwo engagiert bin, dann ist ja besser, ich stehe Bühne vor der Kante sozusagen, wenn das mein Platz ist, dass das auch wichtig ist. Aber ich habe gelernt, auch das andere zu schätzen.
Aber schau, wenn man jetzt so denkt, man hat da jetzt eine Tagung oder man hat einen Vortrag oder ein Symposium, dann hat es ja auch eine Struktur. Das heißt, wir sind ja alle ganz brav erzogen, auch ZuhörerInnen zu sein. Das hat ja ganz klassische Strukturen. Und ich würde ja sagen, das lernen wir nach wie vor 9 Jahre lang in der Schule Minimum. Das Zuhören, das sich berieseln lassen und immer mit der Hoffnung, dass man etwas davon profitiert. Und die Beschreibung, die du machst, ein Satz, der quasi dann eine unglaublich starke Message ist und jemanden beschäftigt, ist eine tolle Sache. Die Frage ist, und das haben wir jetzt einfach vorgestellt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Tagung organisierst, dann hast du ein Programm und es beginnt einmal mit der Registrierung, Begrüßung und dann gibt es einen Fachvortrag und es gibt Diskussionen und so weiter. Und wir sind da drinnen und manchmal interessiert einen das Thema, manchmal nicht und man stöhnt schon und lässt sich halt wohlmütig da berieseln. Und manche sagen ja, ich gehe da ganz erwartungsoffen hin und bin dann positiv überrascht, wenn ich da einen Benefit erlebe. Also der Anspruch, ist ja schon relativ runtergeschraubt, würde ich jetzt einmal behaupten. Weil wir das schon so gewöhnt sind, ja, mit den Erwartungen hinzugehen, ja, und auch in der Schule. Also du gehst ja nicht in die Schule als Schülerin, weil du denkst, in den 6 Stunden, die ich heute habe, da wird eine Sternstunde passieren.
Aber ist das ein Wahnsinn? Das ist ein Wahnsinn.
Ja, ich finde das eigentlich schon auch total furchtbar und erschreckend. Und muss ich ehrlich sagen, wie oft sind wir nicht schon bei einer Tagung gewesen, also die, um von der Schulerfahrung wegzugehen, wo das auf den Punkt gebracht wirklich genauso ist. Ja. Aber wie oft sind wir schon zu einer Tagung gegangen, weil es Pflicht ist, weil man dort sein musste, aber ohne Erwartung. Und wie schön ist es, wenn dann aber trotzdem überraschend etwas passiert. Was ich damit meine ist, wenn du jetzt engagiert wirst, 15, 20, 30 Minuten zu reden, dann hast du ja die Aufgabe, da zu reden. Und es gibt schon eine eigenartige Struktur, weil du kannst ja nicht da jetzt eine halbe Stunde vorne stehen und nichts sagen und dann nach 25 Minuten schweigen, sagst du den Keysatz und gehst wieder von der Bühne. Das so funktioniert es ja in der Realität und in der Praxis nicht.
Nein, nicht. Ich wollte dieses Beispiel ja nur erwähnen.
Für deine Reflexion.
Ja, dass man den Wert auch sieht von zum Beispiel ruhigen Menschen. Das war ja für mich undenkbar. Oder ein Kollege, der auch einen Chor gehabt hat, der selber nie ein stiller Mensch, ein ruhiger Mensch, ein sehr musikalisch kompetenter Mensch. Und er hat auch mehrstimmige Gesänge zusammengebracht und die Schülerinnen haben ihn sehr geschätzt und geliebt in seiner Kompetenz. Aber natürlich, der Chor ist nicht gestanden so wie meiner und war nach außen gerichtet und sie haben ihre Stimmkraft trainiert und gewusst, da hören uns jetzt Leute zu, weil das konnte halt ich eher vermitteln in meiner Art, aber es hat auch das andere seinen Wert. Alles dort, wo es gebraucht wird und so wie du schilderst, ich kann nicht in einer Tagung einen Vortrag halten und mich auf meine Introvertiertheit zurückziehen und vielleicht nur still zu lesen oder vielleicht ein paar Bilder zu zeigen, sondern es kommt auf jeden Fall besser an, wenn Präsenz gezeigt wird.
Ja, und deswegen wirst du ja. Und deswegen wirst du ja engagiert. Aber ich denke halt auch an die anderen. Ja. Aber mir ist jetzt ein anderes Bild noch in den Sinn gekommen. Ja. Nämlich eben dieses Bildungsangebot grundsätzlich. Also es ist ja eigentlich auch wie so eine Tagung oder was vielleicht auch in der Schule. Es ist wie in einem Supermarkt. Du hast ein Riesenangebot für alle Bereiche. Du kannst alles haben. Erstens kannst du gerade nicht alles kaufen und zweitens brauchst du auch nicht alles sofort. Und es liegt dann natürlich dran, die Akzentuierung. Also wenn man einen Vortrag hält oder wenn man in der Schule einen Unterricht, dann geht es ja zu einer Abteilung. Dann geht es ja auch zu erklären, wofür der Zweck und wieso und wo ist jetzt der Benefit und was braucht man und das zu erschließen. Das ist ja ähnlich vergleichbar wie zu einem Museum. Ein großes Museum, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, das Kunsthistorische Museum in Wien mit allen Räumen, du kannst da tagelang hineingehen und du kannst von Raum zu Raum gehen, du kannst das ganz systematisch machen, du kannst auch einfach durchgehen und einen Gesamteindruck haben oder du kannst hingehen und dir 2 Bilder anschauen oder Kunstwerke.
So macht man es übrigens in der Museumspädagogik.
Ja. Und ich wollte gerade dahin führen, weil das Durchschleifen, wissen wir, gibt einen tollen Eindruck. Dann habe ich vielleicht einen tollen Eindruck von den Sälen, wo die Bilder aufgehängt sind oder wie Kunstwerke beleuchtet sind und präsentiert sind. Und ich habe einen Gesamteindruck. Aber wir wissen auch, was dann hängen bleibt, sind Details. nämlich der Gesamteindruck, ja, der bleibt irgendwie, den hat man vor sich. Aber wovon man dann profitiert ist, wenn mich jemand, entweder spricht mich etwas direkt an oder weil ich hingeführt werde, weil mir das erklärt wird, weil mir das vermittelt wird, dass ich dann dieses Kunstwerk, weil ich die Geschichte um das Kunstwerk herum, weil ich mehr über den Künstler erfahre, über den Sinn, über den Ausdruck, den historischen Zusammenhang, aber auch die Bedeutung, weil mir das vermittelt wird. Und in diesem Mitteilen und in der Vermittlung, da verankert sich, und das hat man ja in der Erziehungswissenschaft oder in der Psychologie, geht es ja dann auch um diese Verankerung im Gehirn, was dann hängen bleibt.
Ja, ja, aber da, lieber Benedikt, also da ist ja die Krux, ja. Die konstruktivistische Lerntheorie bringt ja das deutlich auf den Punkt. Das Individuum konstruiert sich aus dem, was es hört, den Output sozusagen. Also es ist das Ganze mit Vortrag und Offenheit, wir sind eigentlich beide von der Offenheit ausgegangen und sind zum Vortrag gekommen, ist eine Input-Output-Frage. Wenn ich noch so gerne erzähle und höre, die Frage ist immer, wo ist dann beim anderen der Output? Was hat er sich gemerkt? Einen Satz oder gar nichts? Oder wie mir Lehrer einmal gesagt haben, als ich sie gefragt habe, was sie noch in Erinnerung haben von der Arbeit vom letzten Mal, die sie da gemacht haben oder von meinem Vortrag und sie sollten da weiterarbeiten, was sie da noch in Erinnerung haben, dann haben diese vier Männer einstimmig gesagt, hauptsächlich haben wir in Erinnerung ihr Kleid, das sie anhaben. Mhm, also wir wissen nicht genau, wie wir ankommen und das trifft alle, die gerne reden und viel reden oder auch wenig reden. Wir wissen nie, wie das, was wir sagen, drüben ankommt. Wir können es nur immer wieder ernst nehmen. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Offenheit, von der wir begonnen haben, dass halt dann passiert, dass ich etwas sage, weil ich das halt so deutlich sehe, weil ich sage, oh, denk mir jetzt irgendwas aus. Da gibt es ein paar, die sich offenbar ein wenig genieren dafür, dass sie genau dahergekommen sind. So, ich sage so eine These. Und ich sage das aber nicht wertend, weil ich sage es beobachtend. Aber es kommt auf der drüberen Seite wertend an und es sagt dann zum Beispiel eine drauf, okay, dann muss ich hier gehen, weil ich offenbar hier nicht herpasse oder oft für mich ganz abstruse Dinge. Oder ich habe gesagt, liebe Kollegin, ja, offen, sie hat gesagt, bei uns geht das alles nicht. Und ich habe sie aber beobachtet, wie sie die ganze Zeit während meines Vortrages Arbeiten korrigiert hat von Schülerinnen. Sie ist vor mir gesessen und dann habe ich gesagt, aha, haben Sie das mitbekommen, was ich erzählt habe, weil sie haben Hefte korrigiert. Dann hat sie noch gesagt, ich bin multitaskingfähig. Ich habe dann noch gesagt, okay, aber das wissen wir ja inzwischen. Das, was man mit dem Herzen macht, kann man, also Multitasking ist ein bisschen ein...
Funktioniert nur eingeschränkt.
Aber eine andere Lehrerin hat dann gesagt, ich sage jetzt nichts mehr, so wie Sie uns vorführen. Also das ist ein sehr selbstkritisches Beispiel über mein offenes Umgehen mit dem, was ich wahrnehme und sehe. Ich hätte wahrscheinlich ganz höflich bleiben sollen und ja nicht sagen, dass ich ihr die Expertise gar nicht zutraue, weil sie hat ihr nicht zugehört. Ja? Und ich habe sie die ganze Zeit beobachtet. Es waren tatsächlich Englischarbeiten, mit denen sie inbrünstig da die verbessert hat. Und das ist eben jetzt wieder die Eingangsfrage. Wie viel soll man sich nun zurückhalten? Und wie viel ist es gut, wenn man es ausspricht? Weil ich finde nach wie vor, dass es gut war, dass ich das zu der Lehrerin gesagt habe. Was sagst du? Wärst du still gewesen oder hättest du auch was gesagt?
Ich hätte wahrscheinlich, meine Methode wäre dann die Ironie und nicht die direkte Konfrontation, weil ich habe da jetzt schon sehr viel Konfrontation gehört.
Ja, das habe ich ausgelöst.
Ja, ja, eben. Was manchmal ja auch ganz vielleicht besser ist, bevor man um den heißen Brei herumredet, warum in Ironie was durch die Blume sagen, wenn der Sachverhalt ja ganz klar ist. Weil es die Provokation hat ja schon von der Person ausgehend begonnen. Weil wenn sie direkt vor dir in der ersten Reihe sitzt und offensichtlich heftig korrigiert, dann sitzt sie zwar in dem Vortrag, signalisiert dir aber, dass sie das gar nicht interessiert. Und da ist schon eine Provokation.
Ja, und das ist üblich, ja? Das ist schulüblich.
Ja, ja.
Alle was anders tun. Ist
ja, ja, aber das hat ja schon eine Provokation und die geht dann weiter.
Ja, ja.
Zum offenen Reden, ein Gedankenstrang. Also ich würde mal die These machen, dass wir tatsächlich in unserer Wahrnehmung, in unserem Leben sehr daran gewöhnt sind, berieselt zu werden.
Mhm.
Das beginnt und das passiert ja pausenlos. Und also auch mit dem Smartphone, mit dem Handy, du öffnest das Handy und lässt dich berieseln. Und wenn du irgendwo zum Scrollen anfängst und natürlich Social Media mit dem Algorithmus, die sind ja darauf trainiert, dich da zu füttern und wir lassen uns berieseln. Früher, wie man noch lineares Fernsehen geschaut hat, dann ist man durch die Sender gezappt und was hat denen angesprochen, dass man hängen geblieben. Wenn ich eine Zeitschrift, eine Zeitung in die Hand nehme, dann wird man berieselt, außer man sucht jetzt konkret etwas und das ist natürlich völlig konträr, wenn ich ganz bewusst ein Buch zur Hand nehme und dieses Buch jetzt einfach von der ersten bis zur letzten Seite konzentriert lese und da habe ich eine ganz andere Motivation. Also ich würde mal grundsätzlich die These aufstellen, wir sind als Kommunikationswesen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, tatsächlich eine große Berieselungsgesellschaft geworden.
Ja, und das wird immer ärger. Ja?
Das wird immer
das
ärger.
Sagen, ja.
Und das bringt mich dann zu der Frage, etwas direkt sagen, da könnte man hat ja oft einfach einen Stress. Also sagen ja Menschen dann oft, jetzt komm doch endlich zum Punkt, jetzt
ja,
sag
ja
endlich, was du sagen möchtest.
Sache, ja?
Komm zur Sache, teile dich richtig mit, red nicht um den heißen Brei herum. Da kann ich natürlich sagen, okay, wir machen jetzt nicht diese allgemeine Berieselung, sondern wir machen es gerade jetzt so wie eine Nachrichtensendung, ja? Wo die Schlagzeilen sind, wo die Fakteninformationen ganz gebündelt in kürzester Zeit. Und wenn man das medial beobachtet, werden ja oft Nachrichtensendungen immer kürzer. Ja? Also wenn ich zum Beispiel dran denke, ich bin jetzt kein Ö3-Hörer, aber ich habe das zur Erinnerung, früher waren irgendwann einmal die Nachrichtensendungen zur vollen Stunde 5 Minuten und sind immer kürzer geworden. Ja? Und auf manchen Regionalsendern gibt es dann so wirklich 30 Sekunden oder maximal
ja,
eine Minute
oder
Nachrichten.
TikTok gibt es nur ganz kurze
Sachen. Genau, das hat sich alles sehr, sehr, sehr verkürzt. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, liebe Elsbeth Kosmeier, jetzt überleg dir, was du sagen möchtest und wenn du weißt, was du mir sagen möchtest in 5 Sätzen, dann komm wieder zu mir und sag mir das. Also mach dann die Nachrichtensprecherin und sag mir, was das ist. Mein persönlicher Anspruch an dem Mitteilen und an dem Offenreden ist tatsächlich, ich möchte einem Menschen offen begegnen. Mir geht es persönlich schon auch darum, was der Mensch denkt, wie er denkt, was ihm wichtig ist, wie er damit umgeht. Und deswegen sind für mich die Hintergrundinformationen, wie er zu dieser Erkenntnis oder vielleicht auch nur, wie er sich jetzt mit einem Problem, mit der Fragestellung auseinandersetzt, tatsächlich wichtig. Ich möchte mich darauf einlassen. Und Das ist eine Grundhaltung, glaube ich, im Gespräch, im Mitteilen, sich das einzulassen, also eine Bereitschaft zu haben, mich nicht in einen Vortrag zu setzen und Hefte zu verbessern, sondern einfach mich auch bereit zu machen, dem anderen zu begegnen in einer Offenheit und diese Offenheit entweder professionalisiert, weil es gerade so gehört, oder halt, weil ich einem Menschen wirklich in dieser Offenheit begegne.
Ja, und dahinter steht ja auch diese fatale Erzählung, die ja eigentlich die erwiesenermaßen nicht stimmt, man könnte auf der Sachebene reden. Das ist ja ein Irrtum. Und spätestens, ich weiß nicht, wie alt dieses Eisbergmodell schon ist, das Bekannte, dass automatisch das, was herausschaut, dieser kleine Eisberg, ja nur eine Spitze ist und darunter ist die ganze Gefühlswelt, die Erfahrung.
Das Bewusste und das Unbewusste.
Alles. Und das schießt natürlich immer wieder nach oben, wenn es da oben angetriggert wird auf der Sachebene. Und das ist so der große Irrtum und ich glaube auch vorgeschoben, weil man nicht Tacheles reden möchte, also das, worum es wirklich geht, wie du gesagt hast. Dich interessiert auch, was steht dahinter oder auch was fühlen die Menschen? Es interessiert mich nicht, wenn mir wer erzählt, was er gegessen hat, was als Vorspeise und was dann serviert wurde als Hauptspeise.
Es ist manchmal vielleicht schon auch für ein erlernes Gespräch.
Schon, aber mich interessiert dann, ob es ihm geschmeckt hat und ob das seltene Gewürze waren für ihn, die er sonst nicht oder sie nicht verwendet. Was das Besondere war an dem, ja, also der Fakt an sich, ja, ich weiß, weltweit wird jeden Tag werden eben Milliarden Dinge gegessen, die ich nicht kenne oder ja. Spannend ist, dass diese Person mir erzählt, dass sie irgendwo ein besonderes Essen gehabt hat und das interessiert mich, weil es die Person ist, die ich vielleicht mag oder dann interessiert mich auch, was dahinter steht. Es war jetzt ein blödes Beispiel mit dem Essen, aber das könnte man auch jedes andere Beispiel nehmen. Mich interessiert und da frage ich eben nach. Und das ist auch mein Job, das habe ich ja in der Gestaltpädagogik aufgesaugt. Das ist einfach das professionelle Tool, dass man sich mit der Sachebene nicht zufrieden gibt, sondern dass man nachfragt, was denkst du, warum glaubst du, ist es wichtig, was machst du mit diesem Input, den ich dir da gegeben habe, denk dir oder schreibe einen Satz, auf der dir eine Erinnerung geblieben ist von diesem Vortrag, weißt du, das Wichtige, was ist mir wichtig, Und das sind dann meine Gefühle und Emotionen, die ich dann auch habe. Meine Selektion, mein Hirn.
Ja, das offene Gespräch, wenn man das eben so bezeichnet, offen miteinander reden, wo Masken fallen, wo man sich nicht hinter irgendetwas versteckt, das merkt man ja. Also da haben wir schon ein Gespür dafür, wenn ein Gespräch, eine Begegnung ehrlich ist. Da kommen ja dann auch Wörter vor wie die Authentizität, wenn man merkt, okay, das ist jetzt nicht aufgesetzt, das ist nicht ein Zeremoniell oder eine Struktur, sondern das ist ehrlich. Der ist auch bei sich, der hat da Offenheit und als extrovertierter Mensch fällt es einem natürlich leichter, da das Eis zu brechen, weil man gewohnt ist, auch Ich-Botschaften senden zu können, weil man vielleicht auch
mutig ist, in dieser Courage-Frage.
Ja, oder weil man auch einen Hang zur Eigenironie hat, vielleicht als Methode, weil man auch sich vermittelt, also ihr kennt es an mir, dass man dann auch bewusst oder unbewusst vermittelt, dass man sich selbst nicht so ganz ernst nimmt, um das ins Verhältnis zu setzen und nicht dazustehen, ich bin jetzt der, der alles weiß und du musst mir nur zuhören, sondern auch eine gewisse Eigenkritik, also auch dieses Suchen dadurch vermittelt, aber einfach wirklich persönlich ist. Und ich habe schon in meiner persönlichen Entwicklung beobachtet, dass ich früher sehr kontrolliert war, also mir selber gegenüber, aber gleichzeitig auch total berechnend im Gespräch. Also ich habe dann irgendwann, das später kritisch gesagt, ich war ein Schauspieler, aber ich habe, es hat extrem gut funktioniert, dass ich wusste, was ich mit meinen Worten auslöse und dass ich nie über die Reaktionen überrascht war, weil das schon berechnet war, was da passiert. Also ich habe während meiner Kommunikation gleichzeitig auch die Regie geführt und das Drehbuch oder eben das Theaterstück schon vor mir gehabt und es bestimmt. Heute würde ich sagen, ich konnte das zu einem Großteil ablegen und bin eigentlich froh darüber, weil ich glaube, so authentisch war ich noch nie und das tut unglaublich gut. Okay, manche Menschen haben sofort die Angst und sagen, wie kannst du so offen sein? Du machst dich ja total angreifbar und verletzbar. Genau. Das ist natürlich dann das Geschenk, wenn man viel Selbstvertrauen hat, dass dieser Bereich der Angriffsfläche dann trotzdem sehr geschützt ist und auch wenn man ganz offen erscheint, noch immer sehr kontrolliert und beschützt ist. Aber grundsätzlich glaube ich, ich persönlich sehe in dieser Offenheit, in dieser Freiheit immer aufeinander zugehen und das brauchen wir noch viel mehr, vor allem wirklich auch Ehrlichkeit. Also in dem Moment wirklich versuchen, ehrlich zu begegnen, da sehe ich wirklich für mich den höchsten Wert.
Ja. Mir ist jetzt auch bewusst geworden, so dieser Unterschied, deine Offenheit und meine Offenheit, was mir zum Beispiel vollkommen fehlt und immer gefehlt hat, ist das Pragmatische. Also dieses Vorausschauende, was das bewirkt, was ich da sage, ja. Was ich dabei gelernt habe, ja, ich habe das natürlich jetzt gelernt, weil ich wollte ja nicht niemanden verletzen, dass ich halt wettmachen kann oft mit Charme. Das ist, du hast das erwähnt, als Selbstironie. Mhm. Dass ich mich selbst nie ausnehme. Also ich würde nicht so leicht offen andere angehen, verletzen, kritisieren. Es ist nicht so meine, das tue ich nicht. Aber etwas, ein Thema anzusprechen, das im Raum steht oder das zwischen uns steht, wo ich mich nicht ausnehme, das ist auch so eine ganz wichtige Art, finde ich, wenn man schon alles sagt. Weil man kann ja auch offen sein und tatsächlich verletzend sein. Die Leute gibt es ja auch. Ja, die gibt es ja auch. Die halt tatsächlich herumschreien, aber die halt überall herumschimpfen, so muss man sagen, oder herumkritisieren. Und
da ist das Unkontrollierte.
Ja.
Und das ist, ich glaube, offen sein hat schon auch, und dieses offen und ehrlich und direkt sein, hat aber auch was mit Verantwortung zu tun, weil es ist ja ein In-Beziehung-Treten. Und mein Gegenüber hat eine andere Lebensrealität, die ich kenne oder die ich vielleicht auch nicht kenne. Ich weiß nicht, womit sich sie oder er gerade beschäftigt. Vielleicht ist auch was in einer dramatischen Situation und da kann ein banales Beispiel von mir etwas Unglaubliches auslösen. Es kann, und wir kennen das ja auch oft, es kann unfassbar emotionalisieren, obwohl man das gar nicht beabsichtigt hat, weil man die Hintergründe nicht kannte.
Ja.
Aber ich denke, es gehört schon auch Umsichtigkeit. Also das sind Verhaltensregeln, die wir ja sonst auch haben. Die im Umgang miteinander, was die Höflichkeit anlangt, was Rücksichtnahme anlangt, was die Frage der Freiheit anlangt. Und das, denke ich, gehört schon auch zum offenen Reden. Also auch diese dosierte Form. Und, ja. Und das, was du eben sagst, das einfach rausschreien, weil es jetzt offen ist. Und ich,
ja, der gerade Mikkel, wie ich schon gesagt habe.
Ja, ich dachte das jetzt, weil ich das so denke.
Ja.
Okay, das ist aber dann auch sehr egoistisch, weil der Mensch sagt das gerade, was er sich denkt. Ja gut, warum geht er nicht in den Keller und sagt es dort? Es löst ja etwas aus, wenn ich das Menschen sage. Und da teile ich mich mit. Okay, ich kann sagen, ja, der ist ein offener Mensch. Aber ich glaube, zur Offenheit und zum offenen Reden gehört schon mehr dazu, eben diese Portion auch Verantwortung.
Ja, und es tut gut, wenn man sich da auch ständig weiterbildet und reflektiert, vor allem wenn man beruflich das braucht. Ja? Mhm. Und es passiert trotzdem immer wieder was. Ja? Also es stimmt natürlich, dass offene Menschen schneller mal in Gefahr sind, auch wo zu verletzen. Ja? Und zum Beispiel, und man muss immer wissen, in welcher Rolle man ist. Ja? Beispiel, eine Schülerin erzählt mir, ich rede jetzt von einer 16-Jährigen, zwar ein Thema, weiß nicht mehr, und sie sagt dann, ja, meine Mama sagt eh immer zu mir, ich bin ein Ego-Schwein. So. Ja, und die Stunde nimmt ihren Verlauf. Und ich sage dann auch in einem Zusammenhang zu diesem Mädchen, ach Julia, unser liebes Ego-Schweinchen, was sagst du dazu?
Und sie ist getriggert.
Das war furchtbar. Das ging so weit, dass dann eine andere Mitschülerin ein paar Stunden später sagte, meine Mama hat gesagt, wenn sie das zu mir gesagt hätten, würde sie schon in der Schule stehen. Das würde sie sich nicht gefallen lassen, dass das zu ihrer Tochter jemand sagt und so. Also das hat total eine kleine Dramatik angenommen. Indem ich natürlich offen bin, ja, konnte ich natürlich das schon auch mit Charme wieder gut machen und erklären. Aber ein bisschen ist mir das bis zur Matura hängen geblieben. 2 Jahre lang haben die das nicht ganz vergessen können, weil das so arg war, dass ich das gesagt habe in der Funktion natürlich als Autoritätsperson oder als was auch immer, als Lehrerin halt. Also so habe ich schon wieder dazugelernt. Ja? Es muss auch die Rolle passen.
Mhm.
Und wenn man zum Beispiel in einer hierarchischen Situation ist, kann man nicht einfach so zwischendurch heruntersteigen auf die, so als wären wir Freundinnen und dann locker vom Hocker irgendwas so offen hinsagen.
Mhm.
Das geht nicht. Ich wollte damit nur sagen, man muss es auch in Betracht ziehen, wo was gesagt werden darf.
Natürlich, und es macht ja einen Unterschied, ob du jetzt zu einem oder zwei Menschen sprichst oder zu 20, 25 oder mehr. Und das hat eine andere Wirkung.
So ist es.
Und ich denke gerade, es hat ja dann auch noch eine andere Wirkung, ob du jetzt nur einen Vortrag hast vor Menschen, die zu dir kommen, weil sie eine fachliche Expertise haben wollen, weil sie davon profitieren wollen im besten Fall und was mitnehmen. Und deswegen finde ich dieses Beispiel, und wenn wir oft im Hinblick auf Lernen auch über die Schule reden, ja, noch einen ganz wesentlichen Aspekt, weil da passiert ja auch Lernen in Beziehung. Also
ja,
auch, das sind unterschiedliche Beziehungen, aber es hat natürlich eine Beziehungsgeschichte, du hast jetzt gerade gesagt, über ein ganzes Jahr oder über mehrere Jahre Und das ist ja auch in einem Kennenlernen. Ich glaube, das hat dann natürlich eine ganz persönliche Ebene und auch eine ganz andere Dimension und braucht auch noch mehr Verantwortung. Und dann wird es halt auch sehr schnell persönlich. Also ich glaube, dass wir gerade in der Schule einen sehr, sehr persönlichen Rahmen haben. Weil es ist zwar Lernen und wir meinen, Lernen passiert so technisch und nur auf der fachlichen Ebene, aber das ist es ja nicht. Es ist ja ganz, ganz persönlich auch der Prozess des Lernens. Und für mich ist schon die Erkenntnis, dass in der Schule unfassbar viele Emotionen laufen, die man aber oft meint zu verdrängen. Weil es ist eine professionelle Lernstruktur. Aber es stimmt natürlich nur bedingt. Und deswegen ist der Anspruch, und wenn wir von Offenheit und offen kommunizieren reden, da sind das ganz, ganz wesentliche Faktoren, die eine Rolle spielen, in beide Richtungen.
Ja. Ich möchte ja heute eigentlich, wenn wir dieses Thema haben, schon durchaus auch eine Lanze brechen für die extravertierten Menschen, die meistens auch offen sind, muss nicht sein.
Bei extrovertierten Menschen ist die Gefahr, dass sie oberflächlich sind, noch viel einfacher sichtbar.
Ja, genau.
Ich würde ja nicht sagen, dass introvertierte Menschen nicht sofort automatisch die Tiefsinnigen und Nachdenkenden sind. Das kann man auch nicht so verallgemeinern.
Und darum möchte ich da auch eine Lanze brechen, weil ich in meiner Lebenswelt, und vielleicht geht es anderen auch so, immer das Gefühl hatte, die Introvertierten, die werden beschützt, denen macht man schneller mal auch ein Zugeständnis, die muss man mehr behüten, weil die wirken so ein bisschen schwächer. Wirken, es stimmt nicht, sind sie nicht, müssen sie nicht sein. Oder ist unabhängig. Und bei den Extrovertierten, denen mutet man viel zu, denen gesteht man auch Stärke zu, die muss man eher einbremsen.
Mhm.
Ja. Und das ist schade, weil es tut beiden nicht gut. Die Introvertierten sollten mehr, finde ich, auch, jetzt rede ich als Lehrerin zu Schülerinnen, die Introvertierten mehr herausgefordert werden, denen müsste man mehr zutrauen. Und die Extrovertierten müsste man mehr auch nützen mit ihrem Charakter und sie nicht klein machen, sondern sie einfach in einer guten Weise einsetzen, so wie es für sie passt.
Mhm. Da ist natürlich die Balance total schwierig. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser Einordnung in introvertiert und extrovertiert, obwohl wir das in der Wahrnehmung natürlich haben. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann würde ich sagen, ich war introvertiert.
Das glaube ich auch, Benedikt. Ja.
Ich war total introvertiert, weil ich, und es oft Situationen waren, wo ich mir etwas gedacht habe, aber ich das noch nicht fertig gedacht habe oder ich gar nicht geglaubt habe, das ist eh selbstverständlich und hätte es gar nicht sofort die Hand in die Höhe gestreckt und musste es jetzt sofort sagen,
ja.
Sondern, und dann hat es halt jemand anderer gesagt, der dann quasi vorlaut war. Und ich war zwar der Ruhige und Stille und der Introvertierte, obwohl ich es genauso gewusst habe, aber halt nicht rausgeschrien habe.
Genau. So ist es auch meinen Kindern ergangen. Ja. Nein, das habe ich auch alles gelernt. Also wirklich eine Lanze zu brechen für die Introvertierten, habe ich als extrovertierter Mensch gelernt und mit Freude gelernt und bin sehr froh. Also ich sehe auch heute nicht mehr so diese Zweiteilung in dieser Ausgeprägtheit.
Was nimmst du mit vom heutigen Gespräch?
Also ich nehme mir vom heutigen Gespräch noch einmal die Erkenntnis mit, wie sehr es beide Haltungen braucht, Ich nehme auch mit, dass beide Haltungen in einer Person vereinbar sind, weil auch ich in gewisser Weise sehr introvertiert bin, obwohl mir das keiner zutraut.
Ja. Ja.
Zum Beispiel. Und dass es wieder auf dasselbe hinauskommt, auf das gegenseitige Achten. Und ich nehme mir auch mit, dass ich wieder bestätigt bin, in meinem Bedürfnis in die Tiefe zu gehen. Mhm. Egal, ob als introvertierter oder extrovertierter Mensch. Das ist für mich so ein Untergrund auch in diesem Gespräch gewesen, dass es nicht um Smalltalk geht und um irgendwas zu sagen, sondern um das Ganze, um die Ganzheitlichkeit, auch um die Gefühle.
Mhm.
Und du?
Ja, ich würde da ansetzen. Es ist schon ein Hoffen aus der Oberflächlichkeit herauszukommen, zum Persönlichen,
genau.
zum echten persönlichen Begegnen. Und was ja oft das Freireden auch meint, für mich ist es einfach die Qualität der Begegnung, dem anderen Menschen gegenüberzutreten, in die Augen zu schauen, offen zu sein, offen, dass ich mich mitteile, aber dass ich natürlich auch dem anderen Menschen die Möglichkeit gebe, sich mitzuteilen, dass ich auch geduldig bin, wenn das vielleicht nicht so schnell funktioniert wie bei mir selber. Da muss ich mir natürlich immer wieder auch sagen, mich an der Nase nehmen. Ja, das, was du dir denkst, das kennst du ja schon. Das ist natürlich viel einfacher. Sei aufmerksam, sei achtsam gegenüber dem anderen, dass dann wirklich einfach auch Begegnung passiert.
Genau.
Und da gelten eigentlich alle Regeln im Miteinander umgehen, wie wir sie schon oft angesprochen haben, wie sie auch ganz selbstverständlich sind. Aber ja, das ist diese Ehrlichkeit und
ja.
Das wirklich das Persönliche.
Ja, dafür haben wir heute eine Lanze gebrochen.
Ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.